Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürich-Gruppe Deutschland. Heute freue ich mich ganz besonders auf einen Gast, der nicht nur ein glühender Fan und Verfechter der privaten Altersvorsorge ist, sondern vor allem ein Zeitzeuge einer wichtigen und zentralen deutschen Epoche ist und als analytischer Beobachter des politischen und wirtschaftlichen Geschehens in Deutschland gilt. Er hat Volkswirtschaftslehre in Freiburg und Köln studiert, hat das ZDF-Wirtschaftsformat Wieso erfunden und lange Jahre moderiert und er war in der Bonner Republik unter Kanzler Helmut Kohl der Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und wirtschaftspolitischer Berater des Bundeskanzlers. Vor allem habe ich ihn eingeladen, weil er den Entspannungsprozess zwischen Ost und West hautnah miterlebte und den Prozess der deutschen Einigung begleitet hatte und den damit einhergehenden politischen und wirtschaftlichen Wandel in Deutschland und Europa mitgestalten konnte. Heute sieht er nicht nur den Klimawandel mit großer Sorge, sondern auch den Wandel des medialen und politischen Klimas in Deutschland. Deshalb habe ich ihn in seinem Zuhause in Bad Honnef besucht. Fernsehjournalist und Politikerlegende Friedhelm Ost, herzlich willkommen im Zürich-Podcast.
Ja, danke.
Herr Ost, bitte verzeihen Sie, wenn ich jetzt mit einem anderen Namen beginne, aber es bietet sich an, denn der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, ein sehr guter Freund von Ihnen, der sprach: Die Rente ist sicher. Kaum ein politischer Satz ist wahrscheinlich den Menschen so gut in Erinnerung wie dieser. Sie selber haben aber für jedes ihrer 5 Kinder eine Zürich-Lebensversicherung abgeschlossen. Die Frage bietet sich also an, haben Sie Ihrem Parteifreund da nicht so arg über den Weg getraut?
Ich habe ihm immer getraut. Wir waren sehr eng befreundet. Und die Aussage, die gesetzliche Rente ist sicher, ist ja richtig. Nur der Norbert Blüm hat nichts über die Höhe gesagt. Und tendenziell, auch wenn wir das demografisch und finanziell betrachten, wenn der Staat nicht jetzt 100 Milliarden jedes Jahr Zuschuss gäbe, würde ja die Rente etwa ein Drittel schon geringer sein, als sie heute ist. Und die Vorsorge ist wichtig, die private Vorsorge, um dieses schwächer werdende Bein der gesetzlichen Rente aufzustocken. Und die Zürich hat mich wirklich positiv überrascht, jetzt nicht erst in der jüngsten Zeit, sondern in den letzten etwa 20 Jahren. Und meine Kinder sind dabei, sozusagen bei der Zürich die Beträge aufzustocken. Im Grunde hat die Zürich natürlich als kräftiges Institut am internationalen Kapitalmarkt, am nationalen Kapitalmarkt eine ganz andere Wucht und eine Möglichkeit, als es etwa der Einzelne kann. Und die Fonds der Zürich kann ich wirklich besten Gewissens empfehlen. Das ist keine Werbung, sondern Anerkennung. Sie haben bei der Zürich gute Leute, nämlich die Fonds sind immer nur so gut, wie sie gemanagt werden.
Und das kommt aus berufenem Munde. Sie haben ja Volkswirtschaft studiert in Freiburg und in Köln. Und haben später sogar dann in ihren ersten beruflichen Stationen tatsächlich im Fernsehen auch noch ein bis heute aktives Format gegründet, nämlich die Sendung Wieso.
Ja, ich habe sogar erst bei der Commerzbank begonnen, das Bankgeschäft gelernt. Und dann war ich lange Zeit beim Bundesverband Deutscher Banken zusammen mit dem väterlichen Freund Karl Otto Pöhl, der später Bundesbankpräsident geworden ist. Und verstehe schon einiges vom Kapitalmarkt, von Aktien, Anleihen, Investmentfonds. Und natürlich kommt es wirklich für den Anleger insgesamt darauf an, wem vertraue ich mein Geld an. Und die Performance ist eben bei der Zürich, bei den Fonds, soweit ich die, ich übersehe nicht alle Fonds, aber soweit ich die praktisch bei meinen Kindern angelegt habe, ist die wirklich gut und zu empfehlen.
Sie haben ja durch Ihr Studium ein gewisses Fachwissen, das Sie dann natürlich auch in den Journalismus bringen konnten und indem Sie die Sendung Wieso erfunden haben, Sie sind der Vater dieses Sendeformats, haben Sie natürlich auch versucht, schwierige, komplexe Zusammenhänge aus den Themenfeldern Vorsorge, Finanzen leichter erklärlich zu machen. Sehen Sie das heute auch noch als große Aufgabe, die die Medien haben sollten?
ja, die Aufgabe ist viel größer geworden. Und mir ist auch, selbst als Vater von Wieso, die Sendung zu sehr im Klein-Klein verschwunden. Also die Preise von Kohlköpfen oder Butter zu senden, das ist vielleicht wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Ich glaube, dass gerade die Menschen in Fragen der Geldanlage, aber auch der Finanzierung vom Haus oder vom Auto, ähnlichen Dingen, nicht ausreichend informiert sind. Unsere Schulen haben da fast total versagt, aber der Mensch hat lebenslang mit Geld zu tun. Als Käufer, wenn er Rechnungen bezahlen muss, im Supermarkt oder wo auch immer. Aber auch Versicherungen, er muss ja viel, sein Auto versichern, sein Haus versichern, eine Lebensversicherung, Berufsfähigkeit oder Unfähigkeit versichern. Er hat lebenslang damit zu tun und im Grunde müsste es wirklich ein Fach geben in allen Schulen, sich mit Geld, mit Wirtschaft, mit wirtschaftlichen Zusammenhängen zu beschäftigen. Nämlich auch die Stärke der Bundesrepublik Deutschland, die politische Stärke, die Stabilität in unserem Land, hängt letztlich an der Wirtschaft.
Sehen Sie denn, wenn man mal gerade den Brückenschlag zur aktuellen politischen oder wirtschaftspolitischen Situation sieht, sehen Sie da auch eklatante Defizite, um diesen aktuellen Rahmen, der sich global gerade auftut, zu erfassen, gerade auch für junge Leute?
Nein, das ist unheimlich schwierig. Also selbst in der Haushaltspolitik wird von Sondervermögen gesprochen. Sondervermögen für die Bundeswehr, um sie aufzurüsten, um neue Waffen zu kaufen, was wichtig ist, ganz wichtig. Wir sind nämlich nicht verteidigungsfähig. Aber auch jetzt ein Sondervermögen, der Kanzler nennt das Wumms-Wumms-Programm mit 200 Milliarden. Das wird als Sondervermögen bezeichnet. Also die Zürich könnte das nicht als Sondervermögen auf der richtigen Bilanzseite einstellen, sind nämlich Sonderschulden und das muss bezahlt werden über den Steuerzahler und das werden wir Aktiven, aber vor allem unsere Kinder bezahlen müssen, nämlich all die Dinge, die notwendig sind, die sicherlich richtig sind im Augenblick, bedeuten eine Hypothek für die Zukunft.
Wenn ich Sie heute so reden höre, dann hat man den Eindruck, Sie reden natürlich freier als jemand, der gerade in Regierungsverantwortung ist. Damals haben Sie ja den Schritt gewagt von dem Journalismus in die Politik. Heute wird häufig Kritik laut, dass Journalisten in ihrem journalistischen Tun schon versuchen, Politik zu machen, ohne in die Politik zu gehen. Täuscht der Eindruck?
Nein, der täuscht nicht. Meine Devise war immer, und die Journalisten meiner Zeit haben das auch weitestgehend so gemacht, Journalisten sind Merker, Beobachter, können auch einen Kommentar schreiben, wie sie das selbst einschätzen. Aber heute gibt es allzu viele Journalisten, die wollen Macher sein, die aber den Sprung in die Politik nicht wagen oder das als nicht richtig erachten. Ich glaube, wir brauchen wieder mehr kritische Beobachter der Szene, aber mit großem Sachverstand. Und viele gehen auf Journalistenschulen, ist alles gut. Ist auch gut, wenn man weiß, wie viele Zeitungen es gibt und welche Publikationen es da gibt und wie viele Sender es gibt und die privaten Sender sind dazugekommen. Aber viel wichtiger ist, auf einem Sachgebiet, von mir aus auch auf zwei Sachgebieten, sich auszukennen. Und das Sachgebiet Wirtschaft ist nicht ganz so einfach, wie manche Leute das meinen. Das wird auch gemieden. Viele sind mehr in der Philosophie verhaftet und in Literatur oder wo auch immer. Wir können auch Feuilletons schreiben, das ist alles richtig. Aber es fehlen viele wirklich gute, gut ausgebildete, qualifizierte Journalisten, die wirklich auch mal in der Versicherung, in der Bank, in einem Unternehmen, groß oder klein, Unternehmen wirklich gearbeitet haben und die Zusammenhänge begriffen haben.
Liegt es denn am Ende nur an der Qualifikation oder ist es heute auch schwieriger, mit komplexen Sachverhalten Klicks zu erzeugen in Social Media oder Likes auf den Webseiten der Verlage?
Das ist richtig. Sozusagen die Medienwelt hat sich wirklich fundamental verändert. Aber dennoch, die solide Information, die Sachinformation muss immer im Vordergrund stehen. Sonst nützt das gar nichts für den Leser, für den Hörer, für den Zuschauer. Auch seichte Fernsehprogramme über irgendwelche wirtschaftlichen Dinge bringen überhaupt nichts an Informationen. Die möchten unterhaltsam sein. Sei es also die Geschichte eines Rheinhotels Dresden, War ganz interessant, so eine Familienstory, bisschen mit Fantasie ausgeschmückt, aber viele andere Dinge auch. Ich glaube schon, die Sachinformation, die nüchterne Sachinformation, gut aufbereitet, das ist ein Gewinn für jeden Leser, Hörer und auch Zuschauer.
Hans-Joachim Friedrichs hat mal den Satz geprägt, ein guter Journalist soll sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Teilen Sie diesen Satz?
Ja, teile ich. Ich habe ja Hans-Joachim Friedrichs als Kollegen beim ZDF erlebt, im Studio in New York, auch hier. Er war mein großes Vorbild, weil ich immer das im Sinn hatte, einmal auch Chef der Sportredaktion zu werden. Er selber hat mich davor gerettet, weil er gesagt hat, die Leute können nur über Fußball reden oder nur über Boxen oder nur über Eishockey. Sie sind sozusagen nur auf eine Sportart, manche auch auf zwei, kapriziert. Und geh da ja nicht hin, du wirst verrückt.
Und Sie sind in die Wirtschaft gegangen.
Ich bin in die Wirtschaft gegangen und dann nachher war der Sprung natürlich von mir. Ich sollte Chef der Nachrichtensendung heute Journal werden. Vertrag hatte ich schon mit dem Intendanten ausgehandelt und dann kam der Ruf in die Politik als Regierungssprecher der Regierung Kohl, Chef des Presse- und Informationsamts mit fast 900 Beamten. Ganz neu für mich.
Also quasi so eine Karriere, wie sie auch später Steffen Seibert gemacht hat.
Ja, richtig. Steffen Seibert kam ja auch vom ZDF, ja. Aber manche anderen kamen auch vom Fernsehen. Das war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser für mich. Ich habe zwar...
Erzählen Sie mal, wie lief das denn? Kommt ja, dann anruft und ruft ja, Helmut Kohl sie an und sagt, hör mal...
Die Vorzimmerdame Juliane Weber rief mich an. Ich sollte mal vorbeikommen und an dem Tag fand ein Elefantentreffen statt. Das waren die großen Parteiführer, Martin Bangemann für die FDP, Franz Josef Strauß für die CSU und Helmut Kohl für die CDU. Und ich sollte und wollte auch an dem Abend für das ZDF einen Kommentar machen zu dem Treffen und dachte, naja, jetzt bist du Chef der Nachrichten und bist ja ganz hoch im Ansehen. Jetzt informiert der Kanzler dich persönlich, nämlich Juliane Weber, sagte, der Bundeskanzler will dich sprechen. Und dann bin ich hingefahren, nichts ahnt. Und Helmut Kohl in seiner Strickjacke und seinen Birkenstockschuhen kam mir entgegen. Und wir saßen da und dann hat er gesagt, ja, ob ich mir vorstellen könnte, Sprecher der Bundesregierung, Chef des Presse- und Informationsamts zu werden. Ich hatte eigentlich zu den Sprechern der Bundesregierung früher durchaus zu Klaus Bölling und anderen, Peter Bönisch, Kontakte. Aber was die im Einzelnen zu machen hatten, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Wie geht man damit so einem Angebot um?
Ich hatte mir...
Wie lange hat man Zeit zu überlegen?
Ja, eine Nacht, das war spät Nachmittag, bis zum nächsten Morgen sollte ich mir das überlegen. Ich war auf dem Weg zu einem großen Firmenjubiläum von Bertelsmann nach Gütersloh. Passte mir ganz gut, der Abstecher nach Bonn. Aber als ich morgens dann wach wurde, hörte ich schon in Nachrichten, dass ich neuer Regierungssprecher wurde. Das hat einer durchgestochen. Ich brauchte mich dann gar nicht zu entscheiden. Und natürlich, wenn man mit Freunden spricht, der eine sagt, ja, mach das auf jeden Fall. Der nächste sagt, oh, um Gottes Willen. Seinerzeit, 1985, stand in allen großen Blättern auf den Titelseiten von Spiegel und Stern. Kohl kaputt, das Denkmal fällt. Und alle Leute haben gesagt, bist du verrückt, dich in so ein Wespennest zu setzen. Ich habe das trotzdem gemacht und habe das nie bereut, weil das schon der Regierungssprecher hat den großen Vorteil, dass er in der Tat mit dem Kanzler immer unterwegs ist. Und in meinem Leben hätte ich nie irgendwo den Schritt in Élysée-Palast in Paris zu François Mitterrand, dem Präsidenten damals, gemacht. Nie mit Gorbatschow Treffen gehabt. Oder mit anderen, mit Maggie Thatcher, keine Erlebnisse mitbekommen. Das war der große Vorteil, während als Fachminister im Kabinett, der Verkehrsminister spricht mit dem Verkehrsminister aus Frankreich, England oder wo auch immer her. Und ähnlich ist es natürlich auch mit den Innenministern. Hier hat man die ganze Breite der Politik. Allerdings wird auch vom Regierungssprecher verlangt, dass er diese ganze Breite der Politik beherrscht. Für mich waren ganz neue Felder, etwa damals in der Abrüstungszeit musste ich mich mit Pershing 2 beschäftigen, mit Scud B3, also mit Raketen, die gegeneinander gerichtet waren und dann sozusagen auch mit der ganzen Abrüstungsproblematik zwischen USA und der Sowjetunion.
Sie waren ja Chef des Informationsamtes der Bundesregierung, auch in einer Zeit, die zurückgeschaut natürlich eine ganz besonders schöne, interessante und am Ende auch gute Zeit für die Bundesrepublik war, nämlich die Wiedervereinigung. Das heißt, Sie waren da ganz nah dran am Puls. Wie hat man das in dieser Zeit in Ihrer Position empfunden? Naja. Haben Sie das schon so als epochal wahrgenommen oder kommt das erst
im Nachgang? Nein, das kam im Grunde, war ja 1987 Erich Honecker zu Gast in Bonn. Und von Wiedervereinigung war keine Spur. Dann waren wir im Oktober 1988, Helmut Kohl, bei Gorbatschow in Moskau. Und wir haben alles gut vorbereitet. Kohl hatte vorher mal so einen Vergleich gemacht, Gorbatschow-Goebbels. Das gefiel der Sowjetunion natürlich überhaupt nicht. Wir sind mit großem Gefolge, halbem Kabinett, mit 40 Vertretern aus der Wirtschaft dahin gefahren. Wir haben die Münchner Philharmoniker einfliegen lassen unter dem Dirigenten Maestro Celibidache und haben dann zur Freude von Gorbatschow und seiner Frau Reißer in Moskau die Gruppe spielen lassen. Von Mussorgsky Bilder einer Ausstellung, um erstmal sozusagen den mächtigen Generalsekretär der KPdSU gnädig zu stimmen. Das hat nicht ganz funktioniert, nämlich Gorbatschow war bei der deutschen Frage ganz zurückhaltend. Helmut Kohl hatte versucht, als das Gespräch eigentlich ganz gut lief, ihm klarzumachen, wie wäre es denn, wenn seine Mutter und sein Bruder auf der anderen Seite der Moskwa säßen und könnten nicht zu ihm da in Kreml rüberkommen. Und da wurde relativ wütend. Aber ich habe dann nachher den Journalisten gesagt, das Eis ist gebrochen. Aber das war nicht geschmolzen, das muss man sagen. Das war im Oktober 88. Helmut Kohl hatte immer die Idee, wir brauchen wieder die deutsche Einheit. Nämlich, wenn wir weitere Jahrzehnte zwei Deutschlands hätten, dann würde man sich so weit auseinanderleben, nämlich der Besuchsverkehr von West nach Ost, von Ost nach West war doch relativ dünn. Mauer und Stacheldraht waren fast undurchlässig geworden. Rentner konnten zwar fahren, die hätten auch hier bleiben können aus der DDR, weil sie da sozusagen als unproduktiv angesehen wurden, nur als Last. Aber wir haben dann in der Tat ja auch alles Mögliche getan, auch die DDR einigermaßen stabil gehalten mit Krediten, mit Ausweitung des Kreditrahmens Swing genannt und immer wieder versucht, sozusagen das menschliche Miteinander zu ermöglichen, Menschen aus West, Menschen aus Ost zusammenzubringen. Das war die wichtigste Aufgabe. Aber natürlich wurde es dann spannend. 1988 im Oktober konnte man auch mit Gorbatschow über die Wiedervereinigung nicht sprechen.
Was war denn dann ausschlaggebend, was im Grunde auch bei Gorbatschow diesen Wechsel erzeugt hat in der Stimmung oder
der Gorbatschow Zustimmung? Hatte ja sozusagen eine ganz neue Ära eingeleitet in der Sowjetunion mit Perestroika, mit Glasnost. Er wollte den Kommunismus attraktiver, flexibler, effektiver machen. Ihm ging es um wirklich ganz elementare Dinge, nämlich das Lebensniveau der Russen zu steigern. Sie hatten, militärisch waren sie eine Weltmacht, durchaus vergleichbar mit den USA, aber wirtschaftlich, sozial waren sie ein Entwicklungsland, wie Senegal oder Äthiopien oder wer immer. Und Gorbatschow ging es darum, sozusagen die Lebensverhältnisse zu verbessern. Er hatte da natürlich auf China geguckt, die mit Deng Xiaoping eine neue Ära eingeleitet hatten, aber ganz anders. Und versuchte, hier Hilfe vielleicht auch aus dem Westen zu bekommen. Und wir hatten als Bundesrepublik Deutschland, als erfolgreiches wirtschaftliches Land, ihm einiges zu bieten. Und nach dem Besuch 1988 war ich dann sofort beauftragt vom Kanzler, Küchenkabinett. Ich musste durch die Republik reisen, bei Liebherr Kräne besorgen, 40 Kräne, die er brauchte. Aber auch der damalige Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle musste Lebensmittel, Getreide und andere Dinge Richtung Sowjetunion schicken. Und da ist dann auch ein Vertrauensverhältnis entstanden, nämlich Kohl hatte ihm das zugesagt. Und Gorbatschow hat, glaube ich, nicht so 100% geglaubt, dass wir das erfüllen. Wir haben das aber alles erfüllt. Und er hat damals gemerkt, es lohnt sich, mit der Bundesrepublik Deutschland zusammenzuarbeiten. Und die DDR konnte ihm nichts mehr liefern. Die DDR, wie Ungarn, wie Bulgarien, wie Rumänien, waren ja alles sozusagen wie Tochterunternehmen der Sowjetunion. Nur alle konnten nichts mehr liefern, selbst die Tschechoslowakei, die sehr wichtiger Zulieferer für die Rüstungsindustrie war, war ausgeblutet, konnte auch nicht mehr viel liefern. Und natürlich hat letztlich es dazu geführt, dass der Gorbatschow diese Töchter loswerden wollte. Sie waren eine Last für die Sowjetunion geworden, lieferten nichts mehr. Und deswegen war das dann etwas einfacher mit ihm im dritten Anlauf, die Wiedervereinigung doch hinzukriegen. Nämlich dann hat er wirklich den historischen Satz gesagt, die Deutschen sollen entscheiden, die Deutschen in Ost und West sollen selbst entscheiden, wie sie sich da vereinigen können oder was sie selbst wollen. Und das war natürlich auch, die Maueröffnung ist ja wirklich erfolgt vom Osten her. Das vergessen die meisten Leute, die Wiedervereinigung, die Einheitsherstellung, das hat Kohl weitestgehend gemacht, aber die Öffnung, Stacheldraht und Mauer, das war eine Leistung, eine friedliche Leistung unserer ostdeutschen Landsleute.
Wenn man dann die darauffolgenden 25 Jahre betrachtet, dann hatte man den Eindruck, der Ost-West-Konflikt ist nicht mehr existent. Seit einigen Jahren merkt man aber doch, die Spannungen haben eklatant zugenommen, gipfeln jetzt vorläufig in dem Krieg in der Ukraine. Wie bewerten Sie das in der Rückblicksituation und auf Basis Ihrer Erfahrung? Wie konnte es dazu kommen und vielleicht noch interessanter, welche Prognose geben Sie?
Also in der Tat, Sie haben recht, nach der Wiedervereinigung haben wir immer gesagt, wir sind in Europa von Freunden umzingelt. Viele wollten was von uns, auch die Polen, die Tschechen, die Slowaken, alle haben natürlich auch auf den starken, wirtschaftsstarken Partner Bundesrepublik Deutschland geguckt in der Wiedervereinigung. Und das ist auch gut gelaufen. Wir selber haben geglaubt, wir können jetzt die Friedensdividende kassieren. Haben wir auch lange profitiert. Wir können auch den Nachbarn, auch Russland, voll vertrauen. Nachdem dann Gorbatschow wirklich in die Wüste geschickt worden ist. Jelzin kam dann eine kurze Zeit und dann kam die Ära Medvedev und Putin im Wechsel mit Medvedev. Aber Kohl hatte immer die Vorstellung, lange Zeit, wir bauen wirklich das große europäische Haus vom Atlantik bis zum Pazifik. Und natürlich Russland als wirklich großes, mächtiges Land, auch relativ reich an Ressourcen. Das Menschenpotenzial war hervorragend ausgebildet, qualifiziert. Sie hatten Kohle, sie hatten Öl, sie hatten Gas, sie hatten seltene Erden, Erze, alles Mögliche. Und wir hatten die modernen Technologien, die Maschinen und Ähnliches. Das kann im Grunde doch gut gehen, wenn man friedlich in einem Haus wohnt. Und völkerrechtlich hatte man sich ja verständigt, kein Land wird mit Gewalt noch irgendwelche Grenzen in Europa verschieben. Das war die Abmachung bei den 4+2 Verhandlungen. Aber das war auch überall im Völkerrecht festgeschrieben. Und deswegen hat uns das ja sehr überrascht, auch kalt erwischt. Nämlich Putin hat zwar in früheren Reden gesagt, das größte historische Unglück für ihn war der Zerfall der mächtigen Sowjetunion. Und er selber wollte das sozusagen wieder reparieren, aber eben mit Waffengewalt, wie wir jetzt sehen, mit blutiger Aggression gegen die Ukraine. Wir selber waren auch nicht im Westen wach genug, sofort das wahrzunehmen, als er militärisch die Krim eingenommen hat. Da haben wir geglaubt, na ja, gut, das war historisch ja auch mal russisches Reich zur Zarenzeit. Aber wir haben da nicht gut reagiert, sondern so getan, als ob Business as usual weiter betrieben werden konnte.
Wie bewerten Sie denn jetzt im Lichte dieses Ereignisses auch die Reaktion der Bundesregierung?
Die Bundesregierung hat sicherlich intensiv geholfen. Das war sehr holprig zu Anfang, nämlich mit einigen Gefechtshelmen da auszuhelfen, glaube ich, das war wirklich lächerlich. Wir liefern auch schwere Waffen. Wir machen viele Dinge über, wenn man so will, Partnergeschäfte. Aber man muss, ich kann das nur wirklich bewundern, mit welchem Mut, mit welcher Einstellung, mit welchem Einsatz die ukrainischen Soldaten an der Front kämpfen.
Machen wir mal einen Schritt zur Seite und versetzen uns wieder in Ihre Profession als Volkswirt. Die Welt steht derzeit vor zahlreichen Herausforderungen. Wir haben gerade die Corona-Pandemie, so denken wir, so einigermaßen gemanagt. Sie ist immer noch spürbar. Gleichzeitig ist der Klimawandel eins der größten, wenn nicht sogar das größte Problem, das die Menschheit vor sich hat. Und dann daneben die zyklisch aufgetretenen Themen wie Inflation, Rezession. Wie bewerten Sie das vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung?
Wir haben wirklich die tiefste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben die richtigen Themen genannt. Die Inflation, 10%, ist ganz ungewöhnlich. Das hatten wir nur bei der Koreakrise in den 50er Jahren. Aber man muss sehen, die Inflation enteignet brave Sparer. Deswegen ist es auch da wichtig, auch für die Zürich wichtig, die Menschen intensiv zu beraten, wie man einigermaßen glimpflich die Inflation bewältigen kann. Wer nur Bargeld hortet, besonders höhere Beträge, der steht mit 10% Minus nach einem Jahr da. Und wir sehen ja noch nicht, wo das Ende da sein wird. Wir haben eine Weltkrise, die sehr unterschiedlich ist. Corona ist nicht vorbei, man sieht das in China. China ist der zweitwichtigste Handelspartner für die Bundesrepublik Deutschland. Und die Firmen, deutsche Firmen, auch in Shanghai, in anderen, in Chengdu oder wo immer, tun sich schwer. Aber wir haben natürlich auch im gesamten Finanz- und Währungsbereich große Probleme. Da gehören auch große Banken dazu, die Probleme bekommen, weil Kreditnehmer ihre Anleihen oder Kredite vielleicht nicht mehr so bedienen können, weil die Wirtschaft nicht so gut läuft. Deswegen die Solidität der Finanzen spielt eine große Rolle. Wir haben auch, Bundesrepublik Deutschland hat natürlich noch Spielräume. Wir haben eine Gesamtverschuldung in Höhe von etwa 70% unseres Bruttoinlandsprodukts. Die Maastricht-Kriterien lagen bei 60%, das muss man sehen. Die D-Mark haben wir abgelöst durch den Euro und haben immer gesagt, der Euro ist mindestens so stabil wie die D-Mark. Nur da kommen jetzt viele Leute und sagen, hör mal zu, der Euro ist ja kein Dollar mehr wert. Ja, im Grunde muss ich jetzt wesentlich mehr für den Dollar bezahlen als zu Zeiten, da wir für einen Euro 1,60 Dollar bekamen. Also so tief ist das gesunken. Das hat Auswirkungen auf Handelsströme. Kein Land befindet sich sozusagen in der Wirtschaftsblüte jetzt. Wir werden das auch sehen. Unsere Exporte, die für uns eine ganz große Rolle spielen, gehen tendenziell zurück. Viele Firmen, vor allem im Mittelstand, werden möglicherweise nicht mehr zahlungsfähig sein. Die Insolvenzrate ist jüngst um 40% gegenüber Vorjahr gestiegen. Und da waren natürlich die meisten Firmen, auch kleine und mittlere Firmen, schon finanziell schwach auf der Brust durch die Corona-Krise, trotz massiver staatlicher Hilfen, die notwendig waren zum Überleben. Aber jetzt kurz danach die zweite Krise, Energiepreiskrise, die können nur noch wenige überstehen.
Sehen Sie denn irgendwo einen Streif am Horizont, wo man vielleicht am Ende sagen könnte, naja, ist den Umständen entsprechend noch gut gegangen? Sie sind 1942 geboren, haben also die Wirtschaftswunderzeit miterlebt. Heute sind die Herausforderungen natürlich andere. Wir denken an das Thema Nachhaltigkeit, Wirtschaftswachstum, Wohlstand muss heute nachhaltiger gestaltet werden. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Sie haben eine Menge Lebenserfahrung, Sie haben aber auch 5 Kinder. Wie stellen Sie sich vor, dass die Welt wieder ins Lot kommt?
Also ich bin immer Optimist gewesen. Natürlich werden wir auch diese Krise bewältigen. Natürlich auch mit den Aufgaben. Nachhaltigkeit halte ich für ganz wichtig. Nur, man muss sehen, Nachhaltigkeit kostet Milliarden und Abermilliarden an Investitionen, die die Firmen investieren müssen, die auch Private investieren müssen.
Und, aber zahlt sie sich am Ende nicht auch aus?
Ja, das ist richtig. Nur die Milliarden müssen sie am Anfang erstmal haben, damit sie in der Tat Umweltrendite einkassieren können. Das heißt, ich muss auch gerade für den Umweltschutz, für die Nachhaltigkeit, die neuen Technologien nutzen. Und deswegen, ich bin nicht ein Fetischist für die Atomenergie. Ich glaube, das ist ein Bein. Wir haben uns das selbst weggeschlagen, weitestgehend. Das werden wir nicht aufholen können. Nämlich Wind und Sonne halte ich für ganz wichtig. Schön, die schicken ja keine Rechnung. Nur alle Leute haben bei der EEG-Abgabe gemerkt, wie teuer das wird. Und die sind eben disruptiv. Mal scheint die Sonne, mal scheint sie nicht. Nachts scheint sie sowieso nicht. Der Wind bläst sehr unterschiedlich. In der Nordsee relativ gut, in der Ostsee schon mäßig. Und wenn ich nicht genug Speicher habe, wenn ich nicht die Voraussetzungen habe, große Speicher, ja, dann kann ich den Strom nur verschenken oder sogar noch mit Minus abgeben an Österreicher. Die haben genug Pumpspeicherwerke, die liefern dann an München abends oder nachts den Strom zu Superpreisen, zu Spitzenpreisen, die Spitzenlast. Aber das ist eben leider selbst von der Physikerin Angela Merkel nicht ganz so gesehen worden. Das war ein großer Fehler. Ich bin sehr dafür, dass wir insgesamt auf die Nachhaltigkeit Wert legen, aber in allen Bereichen. Das fängt bei Nahrungsmitteln an, das geht weiter bei Verpackung, das geht Richtung Mobilität, Elektromobilität. Aber da muss man sehen, geraten wir auch in weitere große Abhängigkeiten. Nämlich seltene Erden gibt es in Deutschland nicht. Lithium könnten wir etwas gewinnen am Oberrhein, aber das tun wir auch nicht, weil wir auch kein Fracking machen. Das können die anderen machen. Das Öl oder Gas nehmen wir dann gerne von denen. Von den Holländern verlangen wir auch, mehr Gas zu fördern, auch mit Fracking. Ist an der deutschen Grenze, aber wir wollen das nicht. Wir müssen wirklich die modernsten Technologien nicht nur erfinden, das machen wir teilweise, sondern wir müssen diese Innovation dann umsetzen in Produkte und hier auch anwenden. Sonst fallen wir zurück.
Beobachten Sie, dass wir diese modernsten Technologien nicht ausreichend nutzen oder uns zu sehr gewissen Technologien verschließen?
Wir haben, obwohl wir ein Land der Erfinder sind, sind wir etwas nicht so technikaffin wie andere Nationen.
Also warum ist das so? Das schien ja mal anders gewesen zu sein.
Im Grunde, die Deutschen tun so, als ob sie stark wären, sie sind aber sehr ängstlich. Alles Neue, ich weiß, als dann Chips erfunden wurden, hielten viele sie für Kartoffelchips, davon sollte man ja nicht zu viel essen. Heute ist das selbstverständlich, aber viele moderne Technologien werden nicht eingeführt, nicht genutzt oder immer mit Verspätung. Und wir müssen wirklich davon, die Stabilität, die politische Stabilität.
Liegt das eventuell daran, dass wir uns so ein bisschen auf diesem Wohlstandskissen zu sehr ausgeruht haben und glauben, es geht immer so weiter?
Das spielt eine gewisse Rolle, natürlich. Man wird bequemer. Man glaubt, das läuft schon alles. Aber bei uns, wir haben ja keine natürlichen Ressourcen. Die einzigen Ressourcen sind die Köpfe und die Hände der Menschen. Erfinder, Innovatoren, Handwerker, Mittelstand, all das spielt eine große Rolle. Und hier, Sie können nur mit Technologien, wir sehen das ja auch heute, wenn Sie ein Haus renovieren, müssen Sie modernste Technologie einsetzen. Aber wenn Sie genau hingucken, die modernsten Technologien kommen aus China, Solarzellen. Wenn Sie ein Elektroauto kaufen, die Batterie made in China oder by China, die machen jetzt auch Batteriefabriken in Deutschland auch. Das heißt, wir können das alles. Wir beherrschen das. Das ist wie bei grünem Wasserstoff. Die Elektrolyse meisten Leute, die im Physikunterricht aufgepasst haben, vor 30, 40 oder 50 Jahren, haben gewusst, was Elektrolyse ist, wie das funktioniert. Mit grünem Strom, grünen Wasserstoff wollen wir jetzt haben und Wasser. Das ist relativ einfaches Prinzip. Nur da ist schon die Frage, wo kriegen wir so viel grünen Strom her? Und deswegen, wir können das alles, wir müssen es nur machen. Die meisten Politiker heute, die ich beobachte, sagen immer, wir müssen. Ich selber sage, wir machen. Das ist das Wichtigste. Und wir haben auch alle Möglichkeiten. Wir haben auch die großen Finanzierer, die Versicherungen, die Banken. Die stehen ja bereit, um auch diese Dinge zu finanzieren, mitzutragen. Und selbst die Zürich hat sich auf diese grüne Linie gesetzt. Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur Nachhaltigkeit in der Natur mit Wäldern und Feldern und ähnlichen Dingen. Nachhaltigkeit bedeutet auch in der Finanzwirtschaft solide Haushalte. Nicht Schuldenberge aufzutürmen, die am Ende so nach uns die Nachwelt bewältigen muss. Ich habe schon 10 Enkel, also bin ich schon ganz besorgt, was die alle schultern müssen. Ich habe 5 Kinder auch, die klagen heute schon über die hohen Abgaben, über die hohen Steuern, die sie zahlen. Hinzu kommt bei uns, das wird immer übersehen, die hohen Sozialabgaben. Und bei manchen Sachen bin ich der Meinung, dass wir da radikal manches umformieren müssen, umsteuern müssen und nicht im Grunde sozusagen Solidarkassen machen, um dann mit der Gießkanne über alle Gerechte und Ungerechte dann einen Strahl auszuschneiden. Das können nur immer dann Tropfen sein, die der Einzelne bekommt. Wir sehen das jetzt auch bei all den Paketen, die da geschnürt werden mit der Preisbremse. Ich bin der Meinung, dass in der Tat beste Sozialpolitik die ist, die wirklich den Schwachen und Bedürftigen hilft. Da bin ich sehr bereit zu. Das ist auch im Sinne der sozialen Marktwirtschaft das oberste Prinzip immer gewesen.
Lieber Horst, erlauben Sie mir eine letzte Frage. Angenommen, Sie wären heute nochmal Regierungssprecher, was würden Sie Ihrem und unserem Kanzler raten?
Also erstmal würde ich ihm raten, offener und transparenter die Probleme anzusprechen. Ich würde ihm jetzt ganz aktuell raten, vor die Nation zu treten, nicht mit einer Blut-, Schweiß- und Tränenrede, aber die Situation wirklich klar analysieren, den Menschen sagen, was auf sie zukommt. Nämlich, ich bin der Meinung, wir haben zurzeit 45 Millionen Menschen Beschäftigte, so viel wie nie. Sie wollen, dass die Karten offengelegt werden. Sie sind bereit, auch mehr zu leisten, aber es hat wenig Zweck. Dazu neigt auch die jetzige Regierung, den Leuten weiter Pudding zu versprechen und man weiß gar nicht, ob man das Geld für die Milch hat.
Lieber Horst, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren im Zürich-Podcast. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wie immer ist die Zeit zu kurz, aber es hat sich gelohnt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war der Zürich-Podcast, immer auf dem Lauschenden. Eine Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Musik Alexander Schwab, am Mikrofon Bernd Engelin.